Denk mal an die letzte richtig hitzige Diskussion, die du erlebt hast.
Oh ja.
Also vielleicht war das so ein extrem anstrengendes Meeting im Büro oder am Küchentisch bei so einem familiären Streit über Politik.
Der Klassiker.
Oder auch einfach nur eine Kommentarspalte im Netz, die völlig eskaliert ist. Irgendwann kommt dann nämlich immer dieser eine Punkt.
Dieser Moment, wo jemand laut wird.
Genau, jemand wird lauter. Die Person wird dominant. Nimmt plötzlich den ganzen Raum ein, fuchtelt vielleicht mit den Händen und übertönt einfach alle anderen.
Ja.
Und wenn du das beobachtest, also klingt das für dich nach jemandem, der gerade total in sich ruht, weil er die absolute unumstößliche Wahrheit gefunden hat?
Wohl eher nicht.
Eben. Oder klingt das eher nach jemandem, dem gerade einfach die echten Argumente ausgehen? Und genau dieses alltägliche, aber extrem faszinierende Phänomen packen wir heute an. Willkommen zu unserer heutigen Tiefenbohrung.
Und wir machen das heute auf eine ganz besondere Art. Normalerweise wühlen wir uns ja durch hunderte Seiten an Studien, richtig, durch dicke Bücher oder komplexe Datensätze.
Richtig, ja.
Aber heute haben wir das absolute Gegenteil vor uns. Wir haben ein Stück Text, das so dermaßen komprimiert ist, dass man es in 3 Sekunden lesen kann.
Krass, okay.
Aber die psychologischen und rhetorischen Mechanismen, die dahinter stecken, die füllen wirklich ganze Bibliotheken.
Okay, also unser Ausgangsmaterial für heute stammt aus der sogenannten Versschmiede. Das ist von Horst Winkler. Und es ist ein klassischer Aphorismus. Ein einziger, winziger Satz. Er lautet, ich zitiere mal kurz: Wahrheit und Lautstärke sind selten beste Freunde.
Wow. Ja.
8 Worte. Mehr nicht. Aber wir werden genau diese 8 Worte jetzt komplett sezieren und schauen, warum die so perfekt beschreiben, wie wir Menschen kommunizieren, also wie wir streiten und versuchen, Recht zu behalten.
Absolut.
Aber bevor wir uns überhaupt fragen, warum Wahrheit und Lautstärke so oft aneinander geraten, müssen wir uns vielleicht ansehen, aus welcher Ecke dieser Gedanke überhaupt kommt. Also, okay. Lass uns das mal aufdröseln. Das Wort Verschmiede verrät da nämlich schon einiges über den Prozess, oder?
Ja, Schmiede ist eigentlich ein wunderschönes Bild für das Schreiben. Wir stellen uns Autoren ja oft so vor, wie sie mit einer Tasse Tee am Fenster sitzen und irgendwie auf die Muse warten.
Ja, so poetisch halt.
Genau. Aber das Wort Schmiede impliziert etwas völlig anderes.
Es impliziert Lärm, oder?
Lärm, Hitze und wahnsinnig anstrengende körperliche Arbeit.
Richtig. Also wenn du dir mal vorstellst, wie ein Schmied arbeitet, dann nimmt man ja nicht einfach ein fertiges Schwert aus dem Regal. Man fängt mit so einem rohen, unförmigen Klumpen Eisen an. Und dieser Klumpen ist quasi wie der erste chaotische Gedanke, den man im Kopf hat, wenn man ein Phänomen beobachtet. Der Schmied legt diesen Klumpen ins Feuer, erhitzt ihn extrem, holt ihn raus und bam, schlägt mit einem schweren Hammer drauf ein.
Und bei jedem Schlag fliegen die Funken.
Ja, und vor allem fliegt alles weg, was überflüssig ist. Die Schlacke fällt ab, das Material wird immer weiter verdichtet. Und dann geht es wieder ins Feuer, wieder auf den Amboss, immer und immer wieder, bis am Ende wirklich nur noch die reinste, schärfste Form übrig bleibt.
Das ist ein tolles Bild. Und genau das ist mit diesen 8 Wörtern passiert. Und das Resultat dieses ständigen Hämmerns, das nennen wir in der Literatur eben einen Aphorismus.
Okay.
Was hier faszinierend ist, das ist eben nicht einfach nur ein kurzer Satz. Es ist die maximal verdichtete Form von so einem Gedanken.
Verstehe.
Wenn du ein philosophisches Buch von 800 Seiten liest, dann nimmt dich der Autor ja quasi an die Hand. Er erklärt dir seine Prämissen, er baut langsam Argumente auf, er gibt dir Beispiele, er zieht am Ende ein Fazit.
Das Buch macht die ganze Arbeit.
Exakt, das Buch macht die ganze kognitive Arbeit für dich. Du musst eigentlich nur noch folgen. Aber ein Aphorismus funktioniert exakt spiegelverkehrt.
Er ist quasi, also ich stelle mir das vor wie eine ZIP-Datei für den Verstand.
Der Autor hat die Datei extrem komprimiert. Er hat alle Erklärungen, alle Beispiele, allen Kontext einfach weggelassen.
Okay.
Und das bedeutet, wenn du diesen Satz liest, Wahrheit und Lautstärke sind selten beste Freunde, dann wird dir die Arbeit nicht abgenommen. Du wirst gezwungen, kurz innezuhalten. Dein eigenes Gehirn muss jetzt anspringen, um diese gedankliche ZIP-Datei wieder zu entpacken. Du fängst automatisch an, den Satz auf deine eigenen Erinnerungen anzuwenden.
Stimmt, man denkt direkt an den wütenden Chef oder an diesen brüllenden Politiker im Fernsehen, den lauten Nachbarn.
Ja, Der Aphorismus liefert wirklich nur den Funken, aber das Feuer der Erkenntnis, das muss im Kopf des Lesers brennen.
Und hier wird es wirklich interessant. Der Trick, wie Winkler diesen Funken überspringen lässt, ist rhetorisch ziemlich clever, finde ich. Er nimmt diese völlig abstrakten Konzepte, also wie erkennen wir, was wahr ist, und wie gehen wir mit akustischen Signalen um.
Mhm.
Und er macht daraus etwas total Greifbares. Er vermenschlicht sie. Er spricht von besten Freunden. Und damit sind wir gedanklich doch direkt auf so einem imaginären Schulhof gelandet, oder?
Ja, das ist der eigentliche Motor, der diesen Satz zum Laufen bringt. Diese Personifizierung.
Ja.
Er hätte ja auch schreiben können, eine hohe Dezibelzahl korreliert selten mit dem Wahrheitsgehalt einer Aussage.
Was furchtbar langweilig klingen würde.
Richtig, das wäre sachlich richtig. Aber es wäre auch unfassbar trocken und würde uns emotional halt überhaupt nicht berühren.
Nee, null.
Indem er aber zwei Dinge, die keine Menschen sind, also einen akustischen Zustand und ein philosophisches Konzept wie zwei Kinder auf dem Pausenhof behandelt. Da passiert etwas in unserem Kopf. Wir fangen an, uns Charaktereigenschaften für diese beiden auszudenken.
Lass uns das mal durchspielen. Also, wenn wir uns diesen Schulhof vorstellen, wer ist dann die Wahrheit? Ich stelle mir die Wahrheit als jemanden vor, der vielleicht nicht sofort auffällt.
Mhm, eher leise.
Jemand, der am Rand steht und erstmal beobachtet. Weißt du? Die Wahrheit weiß ja, dass die Welt komplex ist. Sie weiß, dass es selten nur schwarz oder weiß gibt, sondern unzählige Graustufen. Deshalb spricht sie nicht so schnell.
Genau, sie wägt ab.
Ja, sie überlegt, sie korrigiert sich vielleicht auch mal selbst. Sie braucht einfach ein bisschen Zeit und Raum, um sich zu artikulieren, weil ihre Natur eben komplex ist.
Und auf der anderen Seite des Schulhofs, da steht die Lautstärke.
Oh ja.
Und die Lautstärke ist das absolute Gegenteil. Sie platzt in den Raum, sie nimmt sich jeden Quadratzentimeter Platz, ohne überhaupt zu fragen. Sie strotzt vor Selbstbewusstsein oder, naja, zumindest vor der perfekten Illusion von Selbstbewusstsein.
Ja, meistens ist es ja nur eine Illusion.
Eben. Die Lautstärke zweifelt nicht. Sie hat keine Nuancen, sie kennt keine Fußnoten. Sie liefert einfache Slogans und übertönt jeden, der versucht, so ein kleines Ja-Aber einzuwerfen.
Wenn man sich das so bildlich vorstellt, wird auch total klar, mit wem die beiden jeweils abhängen.
Mhm, ihre Klicken.
Genau. Die Lautstärke hängt wahrscheinlich wahnsinnig gerne mit der Dominanz rum. Oder mit dem Schwarz-Weiß-Denken. Und ganz oft, ironischerweise, auch mit der Unsicherheit, also als eine Art Schutzschild.
Ja.
Weil wenn ich laut genug bin, dann merkt niemand, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Und die Wahrheit ist eher mit dem Zweifel befreundet, oder? Mit der Neugier, mit der Geduld.
Und genau deshalb stellt der Aphorismus implizit die Frage, können diese beiden jemals beste Freunde sein?
Wohl kaum.
Eben. Wenn sie völlig unterschiedliche Ziele haben, die Wahrheit will verstehen, die Lautstärke will gewinnen, dann ist eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden extrem unwahrscheinlich. Sie sind, wie der Text ja sagt, eben selten beste Freunde. Höchstens so Zweckbekanntschaften.
Das bringt uns eigentlich zu der Frage, was überhaupt in uns passiert, wenn diese beiden Konzepte aufeinandertreffen. Also, warum genau maskiert die Lautstärke die Wahrheit so effektiv?
Das ist der Kern der Sache.
Wir alle kennen ja dieses Gefühl. Wenn uns jemand anschreit, selbst wenn er völligen Unsinn redet, ist es wahnsinnig schwer, dagegen sachlich zu argumentieren. Was ist da der Mechanismus? Warum lassen wir uns von Lautstärke so stark beeindrucken, wenn doch eigentlich die Substanz zählen sollte?
Da müssen wir uns ansehen, wie das menschliche Gehirn im Kern funktioniert. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, hat das sehr viel mit unserer evolutionären Verdrahtung zu tun.
Okay, also Evolution.
Genau. Bevor wir komplexe, sprachbegabte Wesen wurden, die über Philosophie debattieren konnten, mussten wir in einer extrem gefährlichen Welt überleben. Und in der Natur ist plötzliche, extreme Lautstärke fast immer ein Signal für unmittelbare Gefahr.
Ah, klar.
Ein Raubtier, das brüllt, ein Felsbrocken, der abbricht, ein Gewitter.
Warte mal, das heißt, unser Ohr ist gar nicht in erster Linie ein Organ für intellektuellen Diskurs, sondern eigentlich eine Alarmanlage.
Ganz genau. Wenn unser Ohr eine plötzlich ansteigende Lautstärke, also hohe Dezibelzahlen, registriert, dann schickt es das nicht zuerst in den präfrontalen Kortex.
Also den Teil, der für Logik und Analyse zuständig ist.
Richtig. Das Signal geht direkt in die Amygdala, unser Angst- und Alarmzentrum. Das Gehirn schüttet sofort Adrenalin aus. Wir geraten in den Fight-or-Flight-Modus, also Kampf oder Flucht.
Wow.
Und in diesem Modus schaltet unser Gehirn höhere kognitive Funktionen teilweise einfach ab, weil es denkt, jetzt ist keine Zeit für komplexe Überlegungen, jetzt müssen wir überleben.
Ach krass. Und das ist der Grund, warum Menschen in Diskussionen laut werden, wenn sie argumentativ mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie nutzen quasi so einen evolutionären Reck?
Exakt so ist es.
Also wenn ich merke, dass meine inhaltliche Substanz einfach nicht ausreicht, um dich intellektuell zu überzeugen, dann werde ich lauter. Damit triggere ich einfach dein Alarmsystem. Dein Gehirn ist plötzlich so mit diesem Alarm und dem Stress beschäftigt, dass es gar keine Kapazität mehr hat, um zu bemerken, dass meine Argumente eigentlich völliger Quatsch sind.
Ja.
Ich dominiere dich also gar nicht mit Wahrheit, sondern mit reiner Biologie.
Exakt. Wer schreit, argumentiert nicht mehr, er greift an.
Mhm.
Er versucht, das Gegenüber kognitiv völlig zu überlasten. Die komplexe, oft leise Wahrheit hat in diesem Moment der Überlastung überhaupt keine Chance, verarbeitet zu werden. Deshalb ziehen sich Menschen, die wirklich an der Wahrheit interessiert sind, oft aus lauten Diskussionen zurück.
Das macht total Sinn.
Nicht, weil sie keine Argumente hätten, sondern weil sie wissen, dass die Voraussetzung für das Erkennen von Wahrheit, nämlich ein offener, ruhiger Geist, gerade durch die Lautstärke komplett zerstört wurde.
Moment, da muss ich jetzt aber mal einhaken.
Schieß los.
Das klingt jetzt alles total schlüssig, aber ist das wirklich immer so? Ist Lautstärke wirklich zwingend der Feind der Wahrheit? Stell dir mal vor, wir beide machen so einen richtig schönen, ruhigen Spaziergang im Wald.
Okay, stell's mir vor.
Wir diskutieren über Philosophie, alles ist leise und super differenziert. Und plötzlich sehe ich, wie eine riesige, morsche Baumkrone genau über dir abbricht und auf dich stürzt.
Oh.
In diesem Moment werde ich mich ja nicht räuspern und dir leise flüstern. Entschuldige die Störung, aber ich habe hier ein komplexes physikalisches Problem beobachtet.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Nein. Ich werde aus voller Lunge brüllen, Achtung, Baum, weg da. Und dieser ohrenbetäubende Schrei ist in diesem Moment die reinste, unbestreitbarste Wahrheit, die es überhaupt gibt. In dem Moment retten Wahrheit und Lautstärke gemeinsam dein Leben.
Da hast du völlig recht.
Dein Waldbeispiel ist fantastisch. Es verdeutlicht wunderbar diesen Unterschied zwischen einer intellektuellen Diskussion und einer physischen Notsituation. Aber weißt du, was das Schönste an deinem Einwand ist?
Dass du mir recht gibst?
Auch. Aber viel wichtiger, dein Einwand zeigt, warum der Aphorismus von Horst Winkler so meisterhaft formuliert ist. Dein Beispiel beweist nämlich, dass das unscheinbarste Wort in diesem ganzen Satz eigentlich das Wichtigste von allen ist.
Oh.
Du meinst das Wort selten. Wahrheit und Lautstärke sind selten beste Freunde.
Richtig. Das wirft nämlich eine wichtige Frage auf. Stell dir vor, Winkler hätte geschrieben, Wahrheit und Lautstärke sind nie Freunde.
Mhm.
Das wäre viel dramatischer. Es würde sich vielleicht noch griffiger anhören. Eine absolute Regel.
Aber dann hätte ich das Zitat gerade mit meinem fallenden Baum komplett in der Luft zerrissen.
Ganz genau. In der Philosophie, in der Psychologie oder einfach bei der Beobachtung menschlichen Verhaltens sind absolute Aussagen extrem anfällig.
Ja.
Wenn jemand behauptet, etwas sei immer so oder nie so, dann genügt ein einziges, gut platziertes Gegenbeispiel, um das gesamte Konzept zum Einsturz zu bringen. Dein fallender Baum hätte ausgereicht, um zu sagen, seht her, die These stimmt einfach nicht.
Aber Winkler war eben klug genug, dieses kleine Wort selten als Sicherheitsventil einzubauen.
Richtig. Das zeigt wieder die handwerkliche Arbeit in dieser Verschmiede, von der wir vorhin gesprochen haben. Er hat die Schwachstellen aus dem Text quasi herausgehämmert.
Absolut. Das Wort selten macht den Satz komplett immun gegen meinen Gegenbeweis. Es verankert den Gedanken einfach tief in der echten, widersprüchlichen Realität.
Ja.
Winkler räumt damit ganz elegant ein, ja, es gibt sie, diese extremen Ausnahmesituationen. Es gibt den unmittelbaren Warnruf vor einer Gefahr. Es gibt vielleicht auch den extremen Schmerz, die pure Verzweiflung oder diesen ohrenbetäubenden Protest auf der Straße gegen eine krasse, offensichtliche Ungerechtigkeit, wo die Wahrheit tatsächlich mal brüllen muss, damit die Gesellschaft überhaupt aus ihrer Lethargie aufwacht.
Aber das sind eben die Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
So ist es. Im normalen Alltag, im Diskurs, in der Politik, in Konferenzen oder auch in Beziehungen, also da, wo die meiste menschliche Kommunikation stattfindet, da haben Lautstärke und Wahrheit oft sehr wenig miteinander zu tun.
Mhm.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir diese gesamte Dynamik betrachten, erinnert mich das stark an ein physikalisches Phänomen, das wir eigentlich alle aus der Küche kennen. Öl und Wasser.
Oh, das ist ein guter Vergleich.
Ja, oder? Wenn wir eine Metapher für diesen Aphorismus suchen, dann ist die Wahrheit das Wasser. Es ist essentiell, es ist klar und es hat eine gewisse Schwere. Es ruht unten im Gefäß.
Und die Lautstärke ist das Öl.
Das Öl schwimmt oben, genau. Es schwimmt an der Oberfläche, es breitet sich sofort aus. Wenn du in das Glas guckst, siehst du im ersten Moment fast nur das Öl. Es nimmt den ganzen visuellen oder in unserem Fall halt auditiven Raum ein. Es schimmert, es ist super auffällig. Die beiden, Öl und Wasser, mögen sich von Natur aus einfach nicht.
Sie stoßen sich ab.
Ja, sie stoßen sich ab, sie wollen sich trennen. Sie sind eben keine besten Freunde.
Und wie passt dein fallender Baum jetzt in dieses Bild?
Das ist der Moment, in dem du das Glas nimmst und es wie verrückt schüttelst. Die extreme Krise, die Notsituation. Durch die massive kinetische Energie, durch den Stress, die Panik, werden Wasser und Öl plötzlich gewaltsam miteinander vermischt. Es entsteht so eine Emulsion.
Mhm, alles ist durcheinander?
Genau. Für einen ganz kurzen, chaotischen Moment scheinen Wahrheit und Lautstärke völlig miteinander verschmolzen zu sein. Das Wasser und das Öl sind überall gleichzeitig.
Aber dieses Schütteln ist ja kein Dauerzustand.
Eben. Sobald der Schock vorbei ist, sobald du das Glas wieder hinstellst und der natürliche Zustand zurückkehrt, beginnt unweigerlich der Trennungsprozess. Man kann richtig zusehen, wie sich die Emulsion auflöst.
Ja.
Das Öl, die Lautstärke, steigt wieder nach oben, oberflächlich und ohne wirkliche Tiefe. Und das Wasser, die Wahrheit, sinkt wieder nach unten. Sie sammelt sich, sie klärt sich wieder. Sie braucht das wilde Schütteln und die Lautstärke überhaupt nicht, um zu existieren. Sie ruht in sich selbst.
Das ist wirklich ein wunderbares Bild. Es zeigt auch, wer nur auf das Öl an der Oberfläche starrt, verpasst die eigentliche Substanz darunter. Wir lassen uns von der Lautstärke so oft blenden, weil die das Erste ist, was wir wahrnehmen, genau wie das Öl auf dem Wasser.
Total.
Aber wenn wir wissen wollen, was wirklich ist, dann müssen wir tiefer schauen, unter die laute Schicht.
Ei im Kopf des Lesers explodiert.
Mhm.
Wir haben uns die Wahrheit und die Lautstärke als völlig ungleiche Akteure auf einem Pausenhof angesehen. Wir haben tief in unser Gehirn geblickt und verstanden, warum ein hoher Dezibelpegel unser kognitives System quasi hackt und Nuancen einfach ausschaltet.
Ja, die Amygdala.
Genau. Und wir haben den Warnruf im Wald gehört, der beweist, wie genial das Wort selten gewählt ist. Und wir haben gesehen, wie Öl und Wasser sich nach einer Krise immer wieder trennen.
Und das ist die Magie eines guten Aphorismus. Er ist wie so ein Samenkorn. Von außen klein und unscheinbar, aber wenn man ihn in den richtigen mentalen Boden pflanzt, wächst ein ganzer Baum voller Erkenntnisse daraus.
Aber Erkenntnisse sind ja nur die halbe Miete. Was wir hier machen, soll ja nicht nur graue Theorie bleiben. Deshalb hier unser So-What-Moment für dich.
Genau.
Was fängst du heute, morgen oder in der nächsten Woche mit diesem Satz an? Wie kannst du dieses Werkzeug in deinem Alltag nutzen? Es ist eigentlich ganz einfach. Nutze diesen Aphorismus als deinen persönlichen, mentalen Filter in einer Welt, die gefühlt jeden Tag lauter und hysterischer wird.
Oh ja.
Wenn du das nächste Mal in einer hitzigen Diskussion steckst, vielleicht in einem Gruppenchat, bei dem die Ausrufezeichen immer mehr werden, oder wenn du dir eine Talkshow ansiehst, in der sich Menschen über ein hochkomplexes Thema unterhalten und plötzlich fängt einer an, seinen Gegenüber systematisch zu übertönen, raumgreifend und aggressiv zu werden.
Der klassische Moment.
Genau. In genau diesem Moment der Eskalation tritt innerlich einen Schritt zurück. Halte kurz inne. Erinnere dich an diesen einen Satz. Wahrheit und Lautstärke sind selten beste Freunde. Und dann stell dir selbst leise die Frage, beobachte ich hier gerade jemanden, der wirklich im Besitz von fundierten Fakten ist? Spricht hier gerade die in sich ruhende Wahrheit? Oder werde ich hier gerade Zeuge, wie jemand versucht, fehlende inhaltliche Substanz durch bloße Dezibel zu ersetzen?
Sehr guter Punkt.
Schwimmt hier vielleicht gerade nur das laute Öl an der Oberfläche, während das lebenswichtige Wasser völlig fehlt? Allein diese kurze kognitive Distanz, dieses bewusste Nicht-Einsteigen in den Fight-or-Flight-Modus, den die Lautstärke auslösen will, das gibt dir eine unglaubliche Souveränität zurück.
Das ist ein starker Anker für den Alltag. Wir durchschauen den rhetorischen Trick, anstatt darauf hereinzufallen. Aber wie das bei echten tiefen Bohrungen ja oft so ist, stoßen wir ganz unten meistens auf eine neue Höhle, die wir noch gar nicht erkundet haben.
Okay.
Winkler sagt uns ja sehr deutlich, mit wem die Wahrheit selten befreundet ist, nämlich mit der Lautstärke. Das haben wir jetzt ausführlich ergründet. Aber das lässt zum Schluss noch ein extrem faszinierendes Vakuum entstehen. So eine offene Frage, über die du heute auf dem Weg zur Arbeit, beim Abwasch oder beim Spazierengehen mal in Ruhe nachgrübeln kannst.
Oh, ich liebe diese Gedankenexperimente zum Abschluss. Schieß los, was ist die Frage?
Wenn die Lautstärke ganz offensichtlich nicht der beste Freund der Wahrheit ist, wer nimmt dann eigentlich diesen Platz ein? Wer ist der beste Freund der Wahrheit?
Oh.
Ist es automatisch das extreme Gegenteil, also die absolute, totale Stille? Oder ist es vielleicht so, dass die Wahrheit, egal wie komplex, tiefgründig und rein sie auch sein mag, am Ende nicht völlig ohne Stimme auskommt? Braucht auch die Wahrheit zumindest ein leises, beharrliches Flüstern, um in dieser Welt überhaupt bemerkt zu werden, weil sie sonst in der völligen Geräuschlosigkeit schlichtweg aufhört zu existieren?
Wow, das ist wirklich ein Gedanke, der noch lange nachklingen wird. Vielen Dank, dass du dich heute mit uns auf diese konzentrierte Tiefenbohrung eingelassen hast. Bis zum nächsten Mal.